Formula Bro, Rückblick, Ausblick, Diskussionen rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.
Chaos neben der Strecke, Dominanz auf der Strecke. Und damit grüezi aus der Schweiz. Moderator heute bin ich, Michi, ihr kennt mich. An meiner Seite heute ein Gesicht, ja, vielleicht mögt ihr euch noch ganz dunkel daran erinnern an die Person. Silvan ist wieder mal dabei, er hat wieder mal Zeit gefunden. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob er das Podcast nicht ganz verlernt hat. Silvan, hallo, wie geht es dir?
Ja, grüezi, Michi. Mir geht es super und ich habe gehört, heute ist der erste Podcast auf Schweizerdeutsch, oder? Wenn Bene schon nicht wieder dabei ist.
Wäre mal eine Idee, gut, wenn ich mal so unsere Zahlen anschaue, von wie viele unseren Podcast hören, dann ist ein Großteil aus der Schweiz, also glaube ich um die 80% sind Schweizer. Also da auch, Bene, falls du unseren Podcast hörst, schau da mal bitte ein bisschen, dass Deutschland dazukommt und Jules, du musst mal mit Österreich ein bisschen schauen, liegt an euch. Und ja, nee, wir bleiben natürlich bei Deutsch, dass die wenigen, die dabei sind, uns zuhören können und auch doch ein bisschen was verstehen von dem, was wir hier vor uns herlabern. Ja, Silvan, es stand der GP von Saudi-Arabien an. Es war eine kurze Woche dazwischen. Das letzte Mal Donnerstag, Freitag, Samstag ist gut, glaube ich, dass es wieder auf das Normale rübergeht. Wir starten mit den News. Audi Sauber. Da kam am Mittwoch vor dem GP ein großes Statement raus und du hast dich hier ein bisschen mehr darum gekümmert. Um was geht es genau bei diesem Deal der zwischen Audi und Sauber? Man weiß es schon lange, aber was wurde jetzt beschlossen?
Ja, bis Freitagnachmittag hatte Audi 25% der Stakes, also der Aktien von der Sauber-Gruppe, bei sich. Ursprünglich war eigentlich geplant, dass man diese bis 2026 so sukzessive erhöht, dass sie dann bei 100% sind. Nee, bei 75, Entschuldigung. Der bisherige Mehrheitsaktionär hätte noch 25% behalten. Nun aber hat Audi 100% der Aktien. Und für das musste auch Ferrari zustimmen, weil sie bis 2026 natürlich noch den Ferrari-Motor im Boliden haben. Demnach wird Andreas Seidel CEO vom Audi F1-Team und Oliver Hoffmann, sozusagen ein Rookie, ist vom Entwicklungsvorstand von Audi jetzt zum Generalbevollmächtigten seitens Audi geworden für den Rennstall. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Michi. Ist das für mich hat lange so ein Statement, so ein Commitment von Audi zum Formel-1-Projekt gefehlt, auch mit den Gerüchten, die man hatte. Ist das jetzt ein klares Commitment, das lange ersehnt wurde, das von Audi Richtung Formel 1?
Also ich würde sagen, nach dem, was jetzt auch du gesagt hast und mit diesem Statement gehe ich davon aus, jetzt sind alle Zweifel beseitigt, Audi wird in die Formel 1 kommen. Die werden ein Werksteam, aber eben, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, für mich viel zu spät. Man hat jetzt noch gut 2 Jahre, bis die neue Saison beginnt. Und aus dieser Sicht, wenn man schaut, wo Sauber im Moment steht mit ihrem Auto, glaube ich einfach nicht, dass es möglich ist, jetzt in 2 Jahren die richtigen Leute zu finden, die richtigen Fahrer zu finden und alles so aufzubauen, dass du im Februar 2026 bereit bist und wie von Audi eigentlich vorausgesagt, sofort um Siege kämpfen willst, um Podestplätze kämpfen willst. Das sehe ich zu spät, aber ich glaube, das Gute ist jetzt mal, dass das Thema beseitigt ist und man jetzt nicht mehr Angst haben muss, dass dieser Deal nochmal platzt.
Meinst du nicht mit Andreas Seidel als CEO, das ist ja ein alter Hase im Business, der weiß schon, welche Fäden er ziehen muss.
Ich würde dir da schon zustimmen, aber der Punkt ist ein bisschen, das habe ich von einem anderen Podcaster oder habe ich eben auf YouTube gehört und wenn man sich das überlegt, stimmt das natürlich schon, der Punkt ist, du kannst keine neuen Leute holen. Wann? Dann musst du erfahrene Leute holen. Leute, die schon lange in diesem Business sind und die sitzen in England. So, wenn du jetzt einen Aerodynamikchef von Mercedes holst zu Red Bull, die Familie, die bleiben alle in England. Da bleibt alles in England, du fährst vielleicht 20 Minuten länger. Aber wenn du zu Sauber wechselst, dann musst du in die Schweiz kommen. Du musst die ganze Familie nach Hinwil bringen und so ein Mechaniker und so, die verdienen nicht ihre 200.000, 300.000 Franken oder Euro und können einfach so. Und deshalb, glaube ich, wird es extrem schwer, die guten Leute nach Hinwil zu bringen in so kurzer Zeit. Wie gesagt, wir haben nicht mal mehr 2 Jahre bis zum Saisonbeginn 26 und da glaube ich wirklich nicht. Und die Leute, die im Moment am Sauber arbeiten, arbeiten ja nachher weiter an dem und im Moment klappt es nicht. Also ich glaube es nicht, nein, dass Audi Sauber 2026 sofort hier mitkämpfen wird um Podien. Ich bin nur schon froh, wenn sie um Punkte kämpfen können.
Okay, dann haben wir da zwei unterschiedliche Erwartungen. Weil ich glaube, mit dem Audi Powertrain, also mit dem Audi Motor, dass alles ein bisschen jetzt ausgelagert wurde. Ich glaube, in Nürnberg oder wo ist das? Es werden die Motoren her. Deutschland werden die Motoren hergestellt. In Hinwil ist die Aero-Abteilung und in Ingolstadt ist, glaube ich, das ganze Management. Und das bringt dir halt schon Vorteile, natürlich auch Nachteile. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Audi sich darauf einlassen will, dass sie so weit hinten sind wie Sauber jetzt.
Wir werden sehen. Was mich noch interessieren würde, weißt du irgendetwas über den Namen? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Wird das Team Audi F1 irgendwas heißen oder wird der Name Sauber weiterhin, so wie das mal unter BMW Sauber, vertreten sein oder fliegt der Name Sauber eigentlich komplett aus der Formel 1 jetzt raus?
Also überall, wo man liest, liest man Audi F1 Team. Aber wie es dann schlussendlich ist, steht noch in den Sternen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Name Sauber irgendwie erhalten bleibt.
Wäre natürlich super, Audi, Sauber, F1, irgend sowas. Hoffen wir es mal. Hast du noch irgendwas zu diesem Thema, was die Zuhörer interessieren würde, oder gehen wir weiter?
Wir können weitergehen.
Ja, kommen wir zu einer zweiten News, die ist heute ganz frisch reingekommen. Felipe Massa hat nun offiziell Klage eingereicht gegen das Formula One Management, die FIA und Bernie Ecclestone betreffend des Crashgates in Singapur 2008 und der WM-Entscheidung. Es ist ein langes Thema, es wurde viel darüber diskutiert, danach ging es runter, man hat nicht mehr viel gehört und jetzt wurde offiziell Klage eingereicht. Das Team, das hier arbeitet, besteht aus 8 Top-Anwälten und ja, jetzt kommt diese Klage. Für uns wahrscheinlich sehr schwer zu sagen, ob hier wirklich Chancen bestehen, aber siehst du hier die Möglichkeit, dass wirklich dieses WM-Rennen, dieses Singapur-Rennen 2008 komplett gestrichen wird und Felipe Massa den Weltmeistertitel 08 noch bekommt und den Hamilton wieder wegnimmt?
Also ganz ehrlich, wenn das durchkommt, dann hat man einen Präzedenzfall, was wirklich scheiße für die Formel 1 wäre. Sorry, dass ich so sage. Weil dann kommt dann Lewis Hamilton, ja, Abu Dhabi 2021 war auch nicht alles regelkonform, könnt ihr auch nochmal über die Bücher. Und dann dreht sich das die ganze Zeit um sich. Und hey, es ist immer noch ein Sport, da passieren auch beim Fußballschiedsrichter, beim Eishockeyschiedsrichter, beim Football-Referee passieren immer wieder Fehler. Und mal bist du der Glückliche und mal bist du halt der Unglückliche in dieser Situation. Ich glaube, jetzt nach über 15 Jahren kann man das jetzt auch sich beruhen lassen.
So wie ja Massa sagt, geht es ihm nicht nur um den Weltmeistertitel an sich, sondern vor allem auch um das Geld. Es gibt da Zahlen, da geht es um 165 Millionen Einnahmen, die ihm bis heute entgangen sind, weil er diesen Weltmeistertitel nicht erhalten hat. Glaubst du wirklich, es geht ihm nur um das oder wo könnte Massa den Grund sehen, dass er so vorgeht und eben, wir sind im 2024, einfach nicht loslässt an diesem WM-Titel 08, obwohl man ja immer noch sagen muss, in diesem Rennen, klar, es ist vieles scheiße gelaufen für ihn, der absichtliche Crash von Piquet, der Alonso den Sieg schenkte, aber Massa hat doch keine Punkte geholt, weil er den Tankschlauch mitgerissen hat. An was könnte das liegen? Ist Massa größenwahnsinnig oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, als Spitzensportler muss ein bisschen größenwahnsinnig und auch egoistisch sein in diesem Sinne. Ich sehe es einfach wirklich nicht, wie das durchkommen soll, rein juristisch. Und ja, ich glaube, auch die 165 Millionen sind ziemlich hoch gegriffen, weil ich glaube, zu dieser Zeit wurden noch nicht diese Riesenverträge wie heute unterschrieben.
Geht vor allem um Werbegelder, sagt er.
Also es gibt genug, sorry, das so zu sagen, nur weil er Weltmeister ist, hat er nicht 165 Millionen mehr Werbegelder. Kann ich mir es bei weitem nicht vorstellen.
Ja, aber sind wir ehrlich, es wäre ja langweilig, wenn es neben der Formel 1 keine anderen Sachen gibt und da ja momentan außerhalb rund um die Strecke sowieso noch zu wenig läuft, ist es ja gerade gut, dass Massa hier auch noch ein bisschen kommt. Wir werden euch natürlich auch hier auf dem Laufen halten und ihr kennt meine Meinung genug gut. Ich hoffe wirklich, dass Hamilton nicht noch ein zweiter Weltmeistertitel geklaut wird. Ja, wir werden sehen. News durch, starten wir ins Wochenende in Saudi-Arabien. Ja, die freien Trainings, wie so oft, wusste man nicht genau, wie sieht es aus. Practice One gewinnt Max Verstappen vor Alonso, Perez und Russell. Die Ferraris auf 5 und 6 ein bisschen zurückgebunden. Das Practice 2 gewann Fernando Alonso vor George Russell, Verstappen und Leclerc auf 4. Ja, Aston Martin hat da doch schon Andeutungen gemacht, dass sie wohl stark sind sich auf eine Runde. Ob das dann wirklich auch so war, wird sich noch herausstellen. Und dann kam das FP3. Und da müssen wir doch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, weil es war ja wirklich kein... Ja, es gab einen Aufreger, nämlich im Ferrari. Statt dass dort Carlos Sainz in den zweiten Ferrari einstieg, war plötzlich Oli Bearman im zweiten Ferrari. Silvan, was macht Oli Bearman, der 18-jährige Formel-2-Fahrer von Prema, in einem Ferrari drin?
Also als diese Meldung gekommen ist, war ich schon ein bisschen überrascht. Ich habe mich riesig für ihn gefreut, weil er ist ein verdammt talentierter Fahrer. Das werden wir heute sicher auch nochmal miteinander anschauen. Und ja, ich weiß, wie es Carlos Sainz ergangen ist. Der hatte eine Blinddarmentzündung, ist alles andere als angenehm. Ja, und durch die Operation und die Schmerzen und alles war er nicht in der Lage zu fahren. Und dann hat Ferrari den Joker gezogen mit dem Haas-Ersatzfahrer an sich. Ja, Michi, Bearman war ja der Haas-Ersatzfahrer.
Das weiß ich, danke.
Ja, und glaube ich auch Ferrari Academy Driver, ja, wenn mich da alles täuscht. Und ich glaube, es ist so kurzfristig, war das mit Abstand die beste Lösung. Ich weiß nicht, ob es eine bessere Lösung gegeben hätte. Ist natürlich schwierig für ihn, erst im Free Practice 3 das erste Mal wirklich in ein Formel 1 Auto zu steigen.
Ja, über Oli Bearman werden wir sicher nochmal reden. Das ist natürlich ganz klar, müssen wir auch. Genau, Sainz eben krank, konnte nicht fahren oder verletzt, wie man dem auch sagt. Im FP3 ganz starke Leistung von Bearman. Er ist ins Auto eingestiegen, er hat keine Wand touchiert. Das in Jeddah, das erste Mal in einem Formel-1-Auto. Rennmäßig, ich weiß nicht, ob er einen Junior-Test letzte Saison gefahren ist. Die andere Möglichkeit wäre Antonio Giovinazzi gewesen. Er ist ja offiziell der Reservefahrer von Ferrari, aber man hat Oli Bearman genommen, da er ja mit der Formel 2 an der Strecke war und mit der Formel 2 schon ein Training und ein Qualifying gefahren ist, das übrigens gewonnen hat, das Qualifying, aber auch da auf die Formel 2 kommen wir dann später noch drauf. Genau, und ja, ist auf Platz 10 gefahren, sehr solide, ansonsten Max Verstappen vor Charles Leclerc und Checo Perez und ja, so sind wir dann ins Qualifying gestartet. Im Qualifying, ja, Q1, die üblichen Verdächtigen, was man sicher noch sagen muss, wirklich bitter ausgeschieden, Valtteri Bottas auf 16, 17 Ocon, 18 Gasly, 19 Sargeant und 20 Zhou Guanyu. Zhou Guanyu hat im FP3 sein Auto in die Wand gelegt und man hat das Auto im Qualifying bereit gehabt, es war alles fertig und er konnte eine Minute 40 vor Ende der Zeit rausfahren und das hat nicht mehr gereicht. Muss schon extrem bitter für das Team sein, wenn du wegen wahrscheinlich am Schluss 10, 12 Sekunden das nicht schafft, nachdem du ein Auto wieder neu aufgebaut hast. Also hätte Zhou sein Auto 2 Minuten früher im Training in die Wand gesetzt, wäre dieses Auto, hätte er im Qualifying noch eine Runde fahren können. Muss schon extrem bitter sein.
Es ist noch bitterer, wenn du weißt, es hat um 3,5 Sekunden nicht gereicht. Das ist vielleicht dieser eine Mechaniker, der die Schraube ein bisschen zu lang gebraucht hat, um anzuziehen. Ja, ist natürlich bitter. Und gut, so ist der Sport. Wenn du dein Auto in FP3 in die Wand setzt, musst du damit rechnen, dass du das Qualifying nicht fahren kannst.
Genau, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Das Team, auch wenn sie es um 3 Sekunden nicht geschafft haben und auch wenn vielleicht ein Mechaniker eine Schraube runtergefallen ist, scheißegal, an dem lag es nicht. Es lag an Zhou Guanyu, der sein Auto im FP3 in die Wand setzt.
Ja, definitiv. Also.
Mit diesen 5 Fahren sind genau dieselben, die in Bahrain rausgefallen sind. Also auch da wieder beide Alpine draußen. Aber es sind auch 2 Autos, die keine Updates gebracht haben. Alpine hat keine gebracht, Sauber hat keine gebracht. Wäre, glaube ich, an der Zeit, dass man sich hier mal Gedanken macht. Und spätestens in Australien müssen hier Updates hin, wenn man da irgendwelche Chancen auf Punkte haben will.
Also ja, bei beiden müssen Update hin, weil das ist ja von Leistung zu sprechen auf der Strecke ist ja schon fast zu hoch gegriffen. Das ist wirklich übel und ich weiß auch nicht, wie das bei Alfa Romeo bei Sauber ist man sich ja mittlerweile leider schon mehr oder weniger gewöhnt, dass hin und wieder beide Autos in Q1 ausscheiden. Bei Alpine überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn die beiden wirklich den Anschluss halten wollen, müssen sie jetzt Updates bringen. Ob das große oder kleine sind, ist ja egal. Es muss einfach wirken.
Bin ich 100% bei dir. Gehen wir ins Qualifying 2. Nico Hülkenberg gleich zum Start. Ein Problem rollt aus. Kann das Auto nochmal starten? Fährt weiter und rollt dann komplett aus. Ist aus der Session ausgeschieden. Nur etwas hat mir da gefehlt und das sind die gelben Flaggen. Beziehungsweise in einem Qualifying die rote Flagge. Das sind so viele Autos mit auf Hotlap durchgerast. Mit, ja, in dieser Kurve kommst du mit auf 250, 280 schießt du auf diese Kurve los, bevor du einbiegst im ersten Sektor. Für mich wieder ein totales Versagen der FIA, darf nicht passieren.
Total, das sind 1 von 2 totalen Versagen der FIA an diesem Wochenende. Leider wieder mal, ich glaube, hatten wir einen Podcast, über den wir nicht über die FIA
Bahrain.
Übergezogen. Bahrain war gut. Und die After Xmas-Folge letztes Jahr.
Genau.
Nein, also das darf dir nicht passieren, das FIA. Also schon sehr, sehr grenzwertig.
Trotzdem hat Hülkenberg für Meme-Potenzial gesorgt, wie er da im Liegestuhl wie dazu mal Fernando Alonso in Spanien da saß, gemütlich. Und sie wollten ihn eigentlich zurück ins Paddock fahren, stand der Roller da. Die wollten ihn zurückbringen, nö, ist in Ordnung. Und ist dort gesessen, hat das Qualifying von dort geschaut. Sah sehr geil aus. Was ging weiter? Daniel Ricciardo out, Kevin Magnussen out, Alex Albon out und Oli Bearman out. Verpasst das Q3 um 34.000stel. Und weißt du, wer wäre ausgeschieden, wenn Oli Bearman diese 34.000stel schneller gewesen wäre?
Der 8-fache Weltmeister Lewis Hamilton.
So ist es. Lewis Hamilton wäre ausgeschieden. Der 7-fache Weltmeister in Klammer 8, genau. ganz bitter für Oli Bearman, aber auch da. Also Riesenrespekt von meiner Seite, von unserer Seite. Mit einem Ferrari, Top-Auto natürlich, aber hey, Qualifying, da gehst du ans Limit. Du musst dieses Auto ans Limit knallen. Und auch da, er ist fehlerfrei geblieben. Und 34.000stel in der Formel 1 ist ein Wimpernschlag. Ganz, ganz bitter für ihn, aber große Leistung. Für mich die große Enttäuschung, Daniel Ricciardo, weil wer jetzt aufgepasst hat, Yuki Tsunoda schafft es ins Q3. Der fährt eine 1,28,5 und Daniel Ricciardo eine 1.29.0. Das ist schon eine Packung für Daniel, wo ihm Yuki Takita so diese Schimpfterrade in Bahrain macht für mich langsam einen Sinn von Tsunoda, wenn du siehst, wie der im Moment gegen Ricciardo fährt.
Also sehe ich den Honey Badger mag, Tsunoda bringt momentan mehr Leistung auf die Strecke, macht die besseren Rundenzeiten, fährt die solideren Rennen und ich glaube von Formel 1 Magazin oder Motorsport Total habe ich heute einen Beitrag gesehen. Ricciardo schielt mehr auf die Pension als auf den Red Bull-Sitz momentan.
Das ist eine üble Aussage, aber ja, wir werden im Rennen dann sicher auch noch mal kurz auf ihn sprechen kommen. Ganz Unrecht haben sie nicht. Q3 war spannend. Ist Verstappen in der Lage, die Pole zu holen? Ist Alonso in der Lage, die Pole zu holen? Schlussendlich muss man einfach sagen, eine klare Sache, eine überraschend klare Sache aus meiner Sicht. Max Verstappen holt sich die Pole, mehr als 3/10 Vorsprung auf Charles Leclerc. Für mich eine kleine Überraschung auf 2. Dann Checo Perez auf 3, 4 Alonso, 5 Piastri, 6 Norris, 7 Russell, 8 Hamilton, 9 Tsunoda und 10 Stroll. Ja, Hamilton und Russell, dieser Mercedes läuft im Moment nicht.
Nein, gar nicht. Die letzten Jahre hatten wir uns auf das Zero-Side-Pod Konzept abgewälzt und jetzt haben sie ein anderes Konzept, läuft wieder nicht oder nicht so wie gewünscht. Also im Vergleich zu anderen Teams läuft das natürlich prima, aber nicht, was den Vorstellungen von Mercedes entspricht. Und mit dem Auto sehe ich wieder mal eine sieglose Saison für Hamilton und Mercedes allgemein.
Ja, wir werden sich im Rennen dann auch noch mal ein bisschen detaillierter auf Mercedes eingehen. Du hast mir noch geschrieben, die 7. Frontreihe in Serie für Leclerc. Muss ich jetzt ehrlich sagen, wusste ich nicht mehr. Hatte ich jetzt wirklich keinen Plan. Spricht nicht gerade für Checo Perez als Qualifier, aber ja, starke Leistung von Leclerc. Und da muss man sagen, die Pole kommt näher und ich glaube wirklich in dieser Saison, eine Pole für Leclerc, wenn er Verstappen da mal schlägt, dann liegt da eventuell was drin, weil das Qualifying, muss man sagen, diese Saison verdammt wichtig.
Ja, diese Saison und vor allem jetzt auch auf einer Strecke wie Jeddah, wo Überholen bis auf Kurve 1 schwer bis praktisch unmöglich ist im normalen Rennverlauf. Von dem her, ja, wenn er da mal wirklich die Top-Runde erwischt und Verstappen vielleicht mal einen kleinen Fehler hat, könnte es ein spannendes Wochenende geben.
Wir hoffen es schwer und normalerweise gehen wir jetzt zum Rennen, aber dieses Wochenende war das anders, weil nach dem Qualifying kam aus dem Nichts Gerüchte auf. Es gab Interviews mit Max Verstappen, es kam Helmut Marko, der vor dem Qualifying, während dem Qualifying die Andeutung gemacht hat, er wird am Montag nicht mehr für Red Bull arbeiten und es gab einen Max Verstappen, der gesagt hat, man kann es so sagen, wenn Helmut Marko geht, dann bin ich auch weg. Also da sind ganz deutliche Worte gefallen und ich weiß, die Formel 1 Politik nervt mittlerweile viele, aber dieses Thema kann man nicht einfach wegwischen. Heute ist Montagabend, es ist 20 Uhr. Ist Helmut Marko noch bei Red Bull oder was ist jetzt passiert, Silvan?
Ja, Minzlaff von Red Bull ist ja extra noch nach diesen Aussagen nach Saudi-Arabien gereist, um mit Dr. Helmut Marko zu reden. Ja, wie du schon gesagt hast, er hat wirklich öffentlich im Fernsehen gesagt, dass er eventuell das Handtuch wirft nach dem ganzen Skandal, der sich immer weiterzieht. Und das größte Problem für Red Bull ist halt, dass Max und Helmut wirklich schon fast eine Familie ist. Und Max hat noch eine Klausel im Vertrag, dass wenn Helmut Marko geht, dass er auch verschwinden kann. Und ja, aber jetzt, das Blatt wendet sich langsam. Ich sage jetzt nicht zum Guten, sondern momentan sind die Gerüchte am Brodeln, dass Christian Horner entlassen wird. Und zwar nach dieser Aktion, ob er es gemacht hat oder nicht, steht im Raum. Da will ich gar nicht drüber werten oder diskutieren. aber wer ihm immer den Rücken gestärkt hat als einziger, sind die Mehrheitsaktionäre aus Thailand. Die hatten 51% des Rennstalls. Und die wollten ihn unbedingt behalten, aber nun soll dieser wohl die Seiten gewechselt haben, und zwar auf Seiten Helmut Marko und Red Bull. Weil Red Bull hat schon lange darauf gepocht, dass Horner entlassen wird wegen Imageproblemen. Und es wird gemunkelt, dass die Thais die Seiten gewechselt haben, weil sie Angst haben vor einer Zivilklage von der Ex-Mitarbeiterin oder der freigestellten Mitarbeiterin. Und weil Ford, der ab 2026, glaube ich, Motorenpartner bei Red Bull ist, Angst hat vor negativen Stimmungen. Und das will man einfach verhindern. Und ja, also da ist wirklich, es ist jetzt Montag 20.04 Uhr, um genau zu sein. Ich wünsche, es wäre Freitag.
Dann wären wir jetzt beim Bacardi Cola hier am Sitzen.
Ja. Dann nimmt mich schon Wunder, wenn sie gesagt haben, am Montag kommt wieder etwas zu der ganzen Sache oder es ist das Gespräch, dann erwartet man eigentlich, dass das möglichst schnell kommuniziert wird. Ja, wie sagt das schon? Ich glaube, die Kacke ist am Dampfen bei Red Bull neben der Strecke.
Ja, ganz klar, da bin ich 100% bei dir und da ist noch keine Ruhe. Da ist noch alles andere als Ruhe im Team. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht mit der ganzen Geschichte Marko, Horner, Verstappen, Newey. Also da ist sehr viel, ja, Kacke am Dampfen.
Ja, vor allem die Ruhe ist so, kehrt Ruhe ein, wenn sie Horner entlassen werden. Würde der das auf sich sitzen lassen, wenn, sagen wir mal, er nichts gemacht hätte, was wir nicht wissen? Also ich glaube, das tut dem ganzen Red Bull-Konzern, dem Red Bull F1-Team, wie auch den zukünftigen Sponsoren, den jetzigen Sponsoren, gar nicht gut, dieses Chaos.
Ich gebe dir recht, aber ich bin der Meinung, wir starten dorthin, wo wir am liebsten sind, und das ist in der Race Action, das Rennen am Samstag. Ich bin voll stolz auf mich, ich habe bis jetzt noch die Tage noch nicht verwechselt. Stand an. Formation Lab. Wieso rede ich über die Formation Lab? Weil Pierre Gasly schon in der Formation Lab meldet, er hat ein Problem mit dem Getriebe. Er biegt nicht an die Boxengasse ab, sondern stellt sein Auto auf die Startaufstellung, aber nach Runde 1 war es dann vorbei. Du hast mir geschrieben, Alpine doing Alpine things, weil sie mit dem Auto ausscheiden, und ich war dann eher auf der Seite, du, so schonst du deinen Motor, weil ob du jetzt diese 50 Runden fährst oder nicht, viel mehr schaut nicht raus, aber für Pierre Gasly und Alpine weitere Katastrophe. Wochenende zum Vergessen. Hoffen wir, Australien kommt besser für ihn. Ja, Start Bottas und Bearman als einzige auf Soft, der ganze Rest auf Medium. Schon das fand ich sehr spannend, dass man da Bearman auf Soft gesetzt hat, aber hey, ist doch super, den jungen Fahrer, nimm den gleich, um ein bisschen was zu probieren, der ist auf Platz 11. Fand ich gut, und dann kamen die 5 roten Lichter und dann kam es schon das erste Mal zu einer ganz, ganz strange Situation. Norris eindeutig gezuckt, das Auto rollt nach vorne, er bremst, die Lichter gehen aus und er fährt los. Wir greifen hier ein bisschen nach vorne, das Ganze wurde untersucht, gab aber keine Strafe. Du hast mir gesagt, du hast dir ein bisschen Details rausgesucht, ich weiß nur, die Sensoren haben nicht angeschlagen und deshalb geht das nicht unter Frühstart. Silvan, für mich eine ganz, ganz komische Regel und ich bin da auch nicht einverstanden damit. Vielleicht kannst du mich das besser belehren und gibst mir einen Grund, dass ich jetzt da plötzlich meine Meinung ändere.
Also ja, der Jumpstart von Norris, ich glaube, ein Blinder sieht das sogar. Das war ja so eindeutig. Was mich als erstes schon gestört hat, dass die Meldung, dass es noted ist, erst in Runde 13 kam. Also das ein Jumpstart, das gehört für mich am Anfang des Rennens. Und ja, die FIA hat ein Statement abgegeben. Und zwar, sie haben den Jumpstart auch gesehen. Nur der Transponder, also ist jetzt im Grunde genommen kein Sensor, aber es sei ja mal dahingestellt, hat keinen Jumpstart registriert. schon mal. Also das war ein guter Satz. Der Transponder hat kein.
Genau, der Transponder hat kein gegeben, aber auch die Sensoren, die es bei den Startplätzen hat, auch die haben nicht ausgeschlagen.
Das weiß ich nicht, aber ich habe dann weiter recherchiert, bin das sportliche Reglement durchgegangen. Und zwar bei Artikel 48.1a steht ganz genau, die Entscheidung, ob ein Frühstart vorliegt oder nicht, ist anhand des wird anhand des Transponders getroffen. Und nicht, was man gesehen hat. Und der Transponder hat nicht angeschlagen, also gibt die FIA keine Strafe.
Also, das ist eine super Erklärung, die du mir hier gegeben hast, aber weißt du was? Meine Meinung änderst du damit nicht. Für mich ganz klar, ab dem Moment, wo der Mann mit der grünen Flagge hinten durchläuft, von dem Moment bis zu dem Moment, wo die fünf Lichter erlöschen, hat sich ein Auto nicht zu bewegen. Transponder hin oder her. Auch Norris hat gesagt, ja, er hat keinen Vorteil daraus gezogen, deshalb sieht er die Entscheidung als richtig, er hat sogar verloren. Ja, er hat verloren, aber das ist für mich eine 10 Seconds Drive-Through-Penalty oder sogar eine 10 Seconds Stop-and-Go-Penalty. Das ist ein Frühstart. Fertigschuss. Egal, ob der nochmal bremst, alles. Wenn das Auto zuckt, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Und ich bin auch der Meinung, dass die Formel 1, da das die einzige Rennserie ist, beziehungsweise in der alten DTM, da gab es kein Zucken. Jedes Zucken wurde sofort bestraft.
Aber ich habe noch Präzedenzfälle gefunden, wo das gleiche Problem.
Ganz kommen mit Bottas, genau.
2020.
Vettel.
Und Vettel in Japan 2019.
Ja,
klar, über den Sinn und uns in dieser Regel gibt es nichts zu diskutieren.
Ja. Aber hätten wir Podcast Regeln gehabt, sind Regeln. Hätten wir Podcast gehabt da, dann hätte ich das schon da gesagt. Das ist eine Witzregel. Da musst du aus meiner Sicht nicht diskutieren. Ein Auto hat ruhig zu stehen. Vor allem sage ich nochmal, Norris macht mit dem nicht nur für sich selber eventuell einen Vorteil. Die hinteren kann dann schnell sein, dass auch einer die Kupplung loslässt, weil du weißt selber genug gut vom F1 Game. Wenn einer mal loslässt, wie schnell du selber auch loslässt, weil du denkst, die Ampeln sind aus. Also da bin ich ganz klar nicht der Meinung der FIA und finde ich wirklich einen Witz, dass da das Auge von jedem Zuschauer hat es gesehen, die FIA hat es gesehen, jeder Fahrer hat es gesehen, dass die weniger gelten als irgendein scheiß Transponder, wo nicht ausschlägt. Ja. Shit happens, gehen wir weiter. Sofort beim Start kam der Angriff von Leclerc auf Verstappen, von Perez auf Leclerc. Alle drei fighten, am Schluss kommen alle drei gut durch und die Reihenfolge bleibt Verstappen vor Leclerc und Perez. Berman macht sofort extremen Druck auf Yuki Tsunoda. Sah auch für mich sehr gut aus. Das DRS wurde freigegeben nach Runde 1. Und hey, wer hätte es gedacht, Verstappen war schon aus dem DRS raus. Also blöd gesagt, war nach einer Runde schon klar, wenn da nicht ganz, ganz grobes Chaos passiert, dann gewinnt Verstappen dieses Rennen.
Ja, und schon da entwickelte sich für mich ein bisschen zu einem Gain-GP. Ist halt mit den langen DRS geraten, da will jeder sich dort überholen und das Auto weniger Risiko zu nehmen, das Auto in die Wand zu setzen. Ja, aber ich hoffe, andere Teams oder auch mal ein Perez, wäre mir momentan egal, kann ein bisschen ausschließen als Verstappen und dass der nicht mit gefühlt einer halben Runde Vorsprung übers Ziel kommt.
Perez, gutes Stichwort, in Kurve 1, in Runde 4 geht er an Leclerc vorbei, Doppelführung Red Bull. Und wie du schon gesagt hast, du hast zwar drei DRS geraten, aber die DRS eine Zone 1 ist geschlängelt. Leichte Kurven, die DRS Zone 2 ist auch eine langgezogene Linkskurve. Und du hast die DRS Zone 3, die eigentlich auch über die Startzielgerade gehst. Und damit nimmst du ja eigentlich die DRS Zone 2. Da will ja gar keiner überholen, weil wenn du dort überholst, dann hast du genau eine, dann geht es genau 10 Sekunden und dann kommt der andere wieder vorbei. Also auch da, Jeddah, es ist ein coole Strecke, aber eben Race Action dank 3 DRS-Zonen hast du eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht.
Ja, definitiv. Aber wie lange wir noch in Jeddah auf diesem Stadtzirkus fahren, sei dahingestellt, weil in Saudi-Arabien wird eine neue Rennstrecke gebaut. Momentan gibt es ja so gerenderte Bilder, wie das aussehen soll. Es ist absolut größenwahnsinnig, was sie da vorhaben, mit einer Konzertbühne unterhalb der Strecke und all dem Zeug, aber ey, wenn du das Geld hast, warum nicht?
Und ich bete dafür, ich finde, die sieht so geil aus. Also ganz ehrlich, was ist es? 70 Stock? Nee, doch. Es geht fast 100...
70 Meter.
Nee, über 100 und, Meter. Über 100 Meter Steigung von Startziel, glaube ich, hoch. Also völlig geistkrank in Kurve 1 und dann eben über diese Konzertbühne. Der Punkt ist, das Ganze soll in der Stadt
108 entstehen. Meter.
108 Meter. Das Ganze soll in der Stadt entstehen, nur gibt es diese ganze Stadt noch gar nicht. Aber man geht davon aus, dass vielleicht schon 2028 dort gefahren wird. Die Fahrer von den ersten Bildern sagen, sieht extrem geil aus. Ja, werden wir sehen. Wir bleiben beim Rennen natürlich in Jeddah, auf dem Jeddah City Circuit. In Runde 6, das Feld hat sich ein bisschen eingeplempelt und du hattest keine Fights, weil alle in einem DRS-Train waren. Und dann kam was ganz, ganz Seltenes. Lance Stroll setzt sein Auto in die Wand. Wie kann das passieren? Lance Stroll!
Also come on, der talentierteste und beste Fahrer momentan auf dem Grid. Nein, ich will ihm nicht zu böse tun. Er hat für mich ein bisschen das Paydriver abgelegt. Jetzt kommt wieder etwas, was das wieder hochwirft. Es war, dass du in Saudi-Arabien, kennst du auch vom Formel 1 zocken, so nahe an die Wand wie möglich gehst, ist ja klar. Er will links abbiegen, also die Linkskurve nehmen, lenkt ein bisschen zu viel und zu früh ein, touchiert mit dem Rad die Wand und die Aufhängung bricht und er fährt geradeaus in die nächste Wand. Ich hätte jetzt Rookie-Mistake gesagt, aber ist ja kein Rookie mehr. Darf dir nicht passieren eigentlich. Und ja, viel lustiger fand ich den Funkspruch nachher vom Team.
Genau, den habe ich mir natürlich hier aufgeschrieben. Ich muss dir noch sagen, im Qualifying, okay, sage ich, hey, kann dir passieren. In einem Rennen in Runde 7 so reinzugehen, für mich nicht akzeptabel. Und ja, ich weiß, wie schwer es ist von meinem Formel 1 Game, aber weißt du, was ist der große Unterschied? Ich verdiene keine Millionen mit dem, was ich da mache. Und Lance Stroll bekommt die und auch da wieder, es gibt viele Talente in der Formel 2, in der Superformula, in der WEC, ich weiß nicht, wie viele Rennserien, ich glaube, du kannst einen MotoGP-Fahrer in dieses Auto setzen und der bringt das noch besser hin, also nee, auf den gehe ich nicht ein. Aber genau, Lance Stroll meldet, I hit the wall und dann kam die Antwort, okay, can you bring it back, Lance? Und seine Antwort war dann nur, no, I'm in the fucking wall. Also auch da, was der Renningenieur, welches Rennen der geschaut hat, sei dahingestellt.
Spannendes.
Wahrscheinlich irgendein anderes Rennen gesehen, aber dieses Auto, das bringst du nicht mehr zurück an die Box. Ganz klar, Safety Car, ich habe dir noch geschrieben, Red Flag. Ich glaube, in anderen Rennen hätte es hier Red Flag gegeben, war wirklich überrascht, aber die Tech Pro hat, glaube ich, wirklich gut gehalten. Deshalb Safety Car und die Frage Safety Car, Runde 7, für die auf Medium scheiße, für die auf Soft aber auch. Die auf Soft konnten nicht ihre Softs ausfahren, die auf Medium, gehst du an die Box oder nicht? Das wurde dann sehr, sehr schnell klar, weil es gingen eigentlich alle an die Box. Nicht an die Box ging, muss schnell schauen.
Norris,
Hamilton, Hülkenberg und Zhou Guanyu gingen nicht an die Box, der ganze Rest ging an die Box und wenn so viele an die Box gehen, Chaos pur. Und da gab es dann auch einen Zwischenfall zwischen Perez und Alonso. Dieser wurde auch untersucht, gab eine 5-Sekunden-Strafe gegen Perez. Aus deiner Sicht, denke ich mal, auch korrekt.
Also ja, das war ein definitiver unsafe Release. Wenn man großzügig ist, dann kann man vielleicht sagen, ja, Chaos oder so, aber nein. Für mich ist es ein unsafe Release und ist sicher nicht die Strafe, die mich an diesem Wochenende am meisten stört.
Bin ich bei dir? Lando Norris führt das Rennen an durch diese Safety-Car-Phase ist vor Verstappen, sagt ja alles, hat seinen Boxenstopp gemacht, ist Zweiter und Hamilton auf 3. Hülkenberg auf 8, Zhou Guan Yu auf 10, aber eigentlich war ja schon in diesem Moment klar, die brauchen ein Safety-Car, ein zweites Safety-Car, ansonsten wird das nichts. Und da will ich wieder auf Mercedes gehen. Man opfert die Strategie und bei der Strategie opfert man Hamilton. Russell nimmt man rein, Hamilton lässt man draußen. Hast du das Gefühl, dass das schon irgendetwas mit dem Wechsel von Hamilton zu Ferrari zu tun hat, dass man ihn hier eigentlich opfert? Oder denkst du einfach, hey, man geht, gesplittete Strategie, das machst du auch, wenn du noch 5 Jahre mit Hamilton weiter verlängerst? Was meinst du dazu?
Gerade in Jeddah auf einer Strecke, wo es verdammt schwer ist zu überholen, würde ich den Fahrer, der weiter vorne ist, auch die sichere Strategie nehmen, das heißt reinholen, harte drauf wie alle anderen, und der Fahrer, der hinten dran ist, das kannst du probieren, weil wenn es nach dem Restart irgendwie 5 Runden später das nächste Safety Car gibt oder auch noch später, unter Umständen steht dann Hamilton viel besser da, als er es im normalen Rennverlauf gewesen wäre. Gerade in Jeddah, wo Safety Cars keine Seltenheit sind.
Also ich bin da auch bei dir, ich glaube nicht, dass Hamilton da geopfert wurde oder so, sondern man hat einfach Strategien gesplittet. Runde 9, Safety Car kommt rein, Norris führt vor Verstappen, wie gesagt, und in Runde 10 klappt es dann endlich für Bearman, er überholt Yuki Tsunoda. Wirklich schönes Überholmanöver von dem jungen Kerl. Und schon in Runde 11 gab es die nächste ganz heikle Situation, wo es sicher dann noch zu Diskussionen führt. Magnussen probiert, Albon anzugreifen und berührt, lässt ihm keinen Platz. Durch das knallt es beinahe, also die haben sich schon deutlich berührt in diesem Moment. Und das Ganze hatte die Folge, dass auch eine Untersuchung gegen Magnussen gemacht wurde. Für mich sah es im ersten Moment aus, wäre es nicht so schlimm, aber der Frontflügel von Albon und Spess in der Wiederholung war klar, da muss eine Strafe hin.
Ja, also das gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, wäre Alex Albon noch weiter rechts gefahren, wäre außerhalb der Streckenbegrenzung, und Magnussen will natürlich für den engen Radius möglichst viel, also möglichst weit ausholen. Aber ey, wenn du innen überholst, dann weißt du, dass du nicht den normalen Radius fahren kannst, und dann hast du dich auch zu benehmen und nicht weiter nach rechts zu lenken, wenn da noch einer ist.
Ja, das Rennen ging weiter, eben das Ganze war in Untersuchung. Die Fahrer, die auf Mediums gestartet sind, haben auf Hard gewechselt, und Norris konnte aus dem DRS von Verstappen rausfahren. War kurz weg. War ein spannender Moment, aber schon in Runde 13 war es dann soweit. Verstappen geht dann Norris mit DRS vorbei. Perez gewinnt gegen Hamilton einen Platz. Verstappen fährt sofort die schnellste Runde und ist aus dem DRS draußen. Also auch da Verstappen, absolute Topleistung. Verstappen, Red Bull, das hat super geklappt, auch bei Perez. In Runde 15 hat sich dann Bearman Zhou Guan Yu geschnappt und war damit schon in den Punkten. Und dann Runde 16, Hamilton fällt hinter Leclerc zurück, und in dem Moment dachte ich ja, die Reifen brechen schon jetzt ein, also auch die Mediums sind durch. Aber die Fahrer blieben dann lange draußen, und dann war dieses Duell Piastri gegen Hamilton, und das hat sich so lange gezogen. Da muss ich sagen, da hat Hamilton gezeigt, was für ein unglaublicher Fahrer er ist, wie er sich da gegen Piastri mehrmals über Runden lang mit alten Mediums gegen die frischen Hards von Piastri gewehrt hat. Also das war ganz, ganz große Klasse. In einem aus meiner Sicht wahrscheinlich langsameren Mercedes als McLaren.
Ja, definitiv. Das sieht man. Die Erfahrung von Hamilton. Und der weiß ganz genau, auf so einer engen Strecke, wie er das Auto positionieren muss, wo er nicht voll pushen muss, wo er voll pushen muss, dass Piastri nicht überholen kann.
100%, ganz klar. Runde 18, Red Bull auf 1 und 2. Perez geht mit DRS in Kurve 1, wie du ja gesagt hast, die Überholszene schlechthin, an Norris vorbei. Und da hatte dann Verstappen schon Vorsprung von 5,5 Sekunden plus die Zeitstrafe gegen Perez. ja, da waren wir am Punkt, da wussten wir, hey, ganz ehrlich, wenn Verstappen sich das Rennen nicht selber zerstört, indem er das Auto in die Wand setzt oder das Auto defekt ist, dann gewinnt er diesen GP.
Ja, also ich glaube, das können wir jetzt noch, ich sage jetzt mal 21 weitere Mal sagen, dass mit dem Rennen eigentlich schon klar ist, wer das Rennen gewinnt, wenn nichts mehr Verrücktes passiert. Ja, er ist ein super Fahrer in einem super Auto. Was willst du machen? Zwischenzeitlich war es Mercedes und Hamilton und jetzt ist halt Verstappen mit Red Bull, aber die Zeiten werden sich spätestens 2026 ändern.
Werden wir sehen, aber und dann kam das, es gab die 10-Sekunden-Strafe gegen Kevin Magnussen wegen dem Zwischenfall mit Albon und dann macht Magnussen einen cleveren Move, einen interessanten Move, er drückt sich an Tsunoda vorbei, kürzt ab, bleibt vorne, lässt Tsunoda nicht zurück und kassiert eine zweite 10-Sekunden-Strafe. 20 Sekunden Zeitstrafe. In dem Moment habe ich nicht gecheckt, Alter, was macht der? Ist das ein bisschen hart auch mit der Strafe? Aber das Ganze hat einen Plan. Und auf diesen Plan will ich jetzt doch auch ein bisschen detailliert eingehen, bevor wir das Rennen weiter vorfahren. Und zwar greife ich auch hier ein bisschen nach vorne. Das Feld hat sich gesplittet. Man hatte Hülkenberg auf 10. Man hatte Magnussen auf 11, der den bis dahin 11. Tsunoda so überholt hat. Und ab dem Moment wurden Magnussen Zeiten vorgegeben von der Mauer her, also von seinem Team, welche Rundzeiten er fahren muss. Und die waren bis zu 3 Sekunden langsamer als die von Hülkenberg. Das Ganze hatte nur ein Ziel. Man will Hülkenberg die Lücke verschaffen, dass er nach dem Boxenstopp auf Platz 10 rauskommt. Und wie man ja mittlerweile gesehen hat, Haas hat den besten Topspeed im ganzen Feld. Das heißt, er war auch auf der Kurve, auf der Gerade mit DRS nicht anzugreifen. War das geschickt von Haas gemacht oder muss man sich auch da jetzt einmal Gedanken machen über das ganze System? Findest du das fair? Das Racing, sorry guys, wenn ihr vorbei wollt, überholt oder sagst du, da muss man was dagegen machen? Und wenn du das sagst, was will man dagegen machen?
Also, es war sehr, sehr geschickt von Haas. Trotzdem auch ein bisschen unsportlich. Aber was willst du dagegen machen? Ja, die Fahrer bekommen jede Runde Rundenzeiten, die sie etwa fahren sollen, für die Strategie, für die Reifen, für das ganze Management und das kannst du ja auch nicht unterbinden und das sehe ich wieder das wie ähnlich vorher, wenn du das jetzt einmal bestrafst, dann geht das Geheule im nächsten Rennen erst richtig los. Und von dem her, es ist extrem schwierig, sowas zu bestrafen und ich glaube, es geht auch nicht auf vielen Strecken. Also jetzt Jeddah war eine, wo das geht, aber auf anderen sieht das dann vielleicht wieder anders aus.
Muss man sich jetzt nicht einfach Sorgen machen, dass auch da die anderen Teams merken, hey, Haas hat hier ganz einen geschickten Schachzug gemacht. Wir machen das in Zukunft auch so. Das heißt, wenn einer unserer Fahrer eine Strafe hat, dann machst du solche Sachen. Und wie gesagt, ich sage ja, es waren Rundenzeiten, die vorgegeben waren, aber die waren so extrem langsam. Und vor allem natürlich im Sektor 1, wo Überholen unmöglich ist, hat Hülkenberg Magnussen abgebremst. Aus meiner Sicht auch ein bisschen ein Sicherheitsrisiko für die Fahrer hinten dran, weil hinten dran, da waren, was war Albon, Ocon, Sargent, Tsunoda, also Shu war drin. Also da war ein riesen Stau hinten dran und es hat schon zu gefährlichen Situationen geführt. Ich muss ehrlich sagen, geil fand ich es nicht. Ich fand es geschickt gemacht von Haas, aber geile Move, muss ich jetzt sagen, ist es aus meiner Sicht nicht.
Jein, also ich weiß jetzt nicht, es wurde ja früher auch schon gemacht, wenn du an Abu Dhabi denkst, wo Perez ausgebremst hat. Es passiert ja immer wieder. Und ich glaube, das zu regulieren, dass das nicht passiert, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn du halt als Team diese Karte ziehen kannst, dann würde ich die als Team Principal auch ziehen.
In Runde 27, dann, wir gehen ein bisschen weiter, kam es dazu, Leclerc geht an Norris vorbei, muss man ja jetzt, wird es dann an die Box gehen für die Fahrer, er war immer noch auf Medium und dann kam genau eben einer von diesen Moves in Runde 30, Tsunoda will an Magnussen vorbei, ist auf der Außenbahn, wird von Magnussen auch ja, sehr hart bandagiert mal gezeigt, so einfach bekommst du diese Position nicht, verliert in dem Moment auch gerade noch den Platz an Ocon, war geil zum Anschauen, aber ja, es war nicht ungefährlich, also ich muss sagen, es hat mich gewundert, dass hier nicht zu einem Crash gekommen ist. Hätte es geknallt, dann wäre dann die Strategie, ob die von Haas so gut aufgegangen wäre, wissen wir nicht. Runde 34, Hülkenberg geht an die Box, kommt raus und ist deutlich vor der Kampfgruppe und auf Platz 10. Also in dem Moment wusste man, wenn der jetzt keinen Fehler macht, dann wird er diesen wichtigen Punkt für Haas einholen. In ja. Runde, ja, sorry, ja, Silvan, gerne.
Ja, das, ich wollte jetzt gerade auf, weil wichtiger Punkt, ich glaube nicht, dass ein Williams, ein Alpine in momentaner Verfassung sauber und ein Haas viele Punkte holen wird diese Saison. Also wenn die insgesamt auf 70 Punkte kommen, ist das schon viel.
Ja, also sicher, also wenn Hülkenberg diesen Punkt holt, dann sicher ganz einen wichtigen Punkt. In Runde 35, Funkspruch an Behrmann, du machst einen Mega-Job und da muss man schon sagen, er war auf Platz 9, eigentlich nicht spektakulär, er fährt ein einsames Rennen, aber er fährt fehlerfrei, wirklich fehlerfrei, bis dahin ein super Rennen von ihm, wo er da geliefert hat. Runde 35 ebenfalls, Piastri hängt immer noch hinter Hamilton fest, also auch da, das waren ja gut und gern 20 Runden, wo Piastri nicht an Hamilton vorbeikam und eben Hamilton auch immer noch auf dem Medium, war schon eine starke Leistung und sicher für Piastri alles andere als einfach.
Ich glaube, Piastri kann wie Hamilton, glaube ich, was Ocons Heckflügel in Monaco, kann Piastri jetzt den Heckflügel von Hamilton zeichnen. Ja, was will man da sagen? That's Racing und wenn halt Hamilton so ein geschickter Fuchs ist, dann guckt, glaube ich, bis auf Verstappen jeder in die Röhre.
Ja, solange er ihn zeichnen kann, genau weiß, wie er aussieht, ist alles gut. Er darf ihn ja einfach nur nicht berühren, weil ansonsten wird es teuer. Wissen wir ja auch. In Runde 36 dann auch der Boxenfunk an Magnussen. Excellent Teamwork. Also war ganz klar in dem Moment, war klar, man hat das absichtlich gemacht. Und man hat gesagt, man wird ihn opfern mit dieser 20-Sekunden-Strafe und Hülkenberg so einen Punkt verschaffen. Runde 37 kommt Hamilton endlich an die Box. Da war Piastri dann, glaube ich, schon glücklich, dass dieser Hamilton endlich weg war von ihm.
Das ist wie wenn du am Freitagabend auf dein erstes Bier wartest. Du bist auch froh, wenn es zischt.
So ist es, Silvan, da stimme ich dir zu. Perez holt sich in Runde 38 die schnellste Runde, aber da war mir schon klar, dass wir Verstappen nicht lange auf sich sitzen lassen. Runde 38 kommt Norris an die Box und der war ja doch deutlich vor Hamilton. Zieht sich wie Hamilton den Soft auf, aber das war verdammt knapp, wie wenig da gefehlt hat und dann hätte Hamilton den nächsten McLaren hinter sich gehabt. Also ich weiß nicht, ob McLaren das so geplant hat und gewusst hat, wie knapp das zwischen Norris und Hamilton wird. Vor allem haben sie ja auch noch seinen Boxenstopp komplett versaut. Also das war ganz, ganz großes Glück.
Ja, ich gehe davon aus, dass McLaren eigentlich das Boxenstopp-Fenster berechnet hat mit der Track-Position plus noch einen kleinen Puffer, falls irgendetwas schief läuft. Ich glaube, der wurde bis zum Maximum ausgenutzt. Und sonst, klar hätte Norris die besseren Reifen gehabt, aber ob das dann gereicht hätte, um Hamilton, der schon einen super Job gegen Piastri gemacht hat, überholen zu können, glaube ich nicht.
Und dann kam es, Hamilton war in DRS, von Norris und machte extrem Druck auf ihn. In Runde 40 hat sich Verstappen die schnellste Runde gekrallt, aber Hamilton macht auf seinem frischen Soft die schnellste Runde und da ja, war eigentlich ja dann auch klar, Hamilton wird die behalten, ob so war. Ja, ihr werdet es wissen. Norris bekam eine Verwarnung, weil er zickzack auf der Gerade gefahren ist. Auch da wieder von Norris. Norris hat auch gesagt, er kann sich nicht erklären, wieso er das gemacht hat. Hat er nach dem Rennen gesagt. Irgendwie für mich bitter, ein bisschen bitter Nachgeschmack. Hamilton wäre da vorbei gewesen. Kann es nicht wegen diesem Zickzack und kommt dann am Schluss hinter Norris ins Ziel. Also auch da ein bisschen bitter für Hamilton und halt einfach Norris, der ja, ist man sich von ihm eigentlich nicht gewohnt.
Also, kurze Frage, ich habe das Intro nicht gehört, hat Norris in dem Sinne zugegeben, dass er es gemacht hat, aber er weiß nicht warum.
Genau, er hat gesagt,
das war nicht bewusst.
Er ist sich das nicht gewöhnt von sich selber und war selber eigentlich so ein bisschen überrascht, dass er das gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, da kann man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Saudi-Arabien, haben jetzt auch wieder viele Fahrer gesagt, war verdammt anstrengendes Rennen im Vergleich zu anderen. Und dann so weit im Rennen, du bist ständig unter Druck, hast mal geführt, klar. Verstappen hinter dir, der dich holen wird, war klar. Und es geht auch um McLaren, um wichtige Punkte, weil ihr Ziel wird es sicher sein, vor Mercedes in den Konstrukteuren zu sein. Und dass da vielleicht mal unterbewusst ein kleiner Schlenker dabei ist. Ja, aber da finde ich auch ausnahmsweise gut reagiert von der Rennleitung, da die schwarz-weiße Flagge ihm zu zeigen und zu sagen, ey, mein Freund, so geht das nicht.
Ja, würde ich sagen, kann man nehmen. Runde 42, Xu Guan Yu kam als letzter an die Box und sauber macht einen Boxenstopp. Also, ich glaube, der war länger als der in Bahrain. Ich glaube wirklich, Xu wird länger gestanden sein als Bottas in Bahrain. Katastrophe, darf nicht passieren. Was ist bei Sauber und der Boxencrew los? Zwei Rennen und zwei komplett verkorkste Boxenstopps. Ist dann auch das, wenn du dann mal in den Punkten bist und so einen Boxenstopp hast, kannst du dann deine Punkte irgendwo anders sammeln, in Flensburg oder wo auch immer.
Ja, solange es nicht so lange dauert wie Bottas in Monaco, ist schon mal besser, aber dieser Boxenstopp von Sauber war alles andere als sauber.
Danke, Silvan. Super gemacht. Der war nicht geplant, muss ich jetzt auch sagen. Berman liegt auf Platz 7, erkundigt sich immer nach den Abständen von Norris und Hamilton, aber dank dem Fight von den beiden blieb er auf diesem Platz 7. In der letzten Runde dreht sich Ricciardo noch in Kurve 1, Wochenende zum Vergessen, aber er war ja sowieso schon als 16. Und Xu Guan Yu war so weit hinten, Valtteri Bottas war so weit hinten, hat ihn nicht mal einen Platz gekostet. Leclerc holt sich noch die schnellste Runde. Auch das spricht nicht für Mercedes, die es auf Soft nicht schaffen, eine schnellste Runde zu holen, sondern Leclerc auf seinen, ja, gut 42 Runden alten Hearts fährt eine schnellste Runde. Muss schon bitter für Mercedes sein.
Bin mir nicht sicher, ob Mercedes immer noch dasselbe Problem hat wie letztes Jahr, als Hamilton gesagt hat, auf der Geraden fühlt es sich an, als hätte ich einen Fallschirm hinten dran. Das wäre entscheidend natürlich doppelt bitter, aber so wie andere Teams gute Updates brauchen, um mal wenigstens in die Nähe von Punkten zu kommen, braucht Mercedes gute Updates, um ihre jetzt schon ein bisschen wieder runtergesteckten Erwartungen zu erfüllen.
Das Rennen war vorbei, Max Verstappen gewinnt vor Checo Perez, trotz seiner 5 Sekunden Strafe kommt er immer noch 5 Sekunden vor Charles Leclerc ins Ziel. Platz 4 geht an Oscar Piastri, 5 Alonso, 6 Russell, 7 Berman, 8 Norris, 9 Hamilton, 10 Hülkenberg. Wenn wir die Top 10 anschauen, Haas alles richtig gemacht, holt sich den Punkt. Mit Hamilton und Norris, da hat man sich mit der Strategie verzockt, das hat nicht funktioniert. Ollie Berman auf 7, Top Leistung. Und George Russell fährt 40 Runden hinter Alonso her und kommt nicht vorbei. Und da will ich jetzt trotzdem noch ein bisschen drauf eingehen, Silvan. Mercedes, haben die verlernt, ein Auto zu bauen? Wissen die nicht mehr, wie man ein gutes Auto baut? Man hat in 2022 die Regeländerung. Hey, kann passieren, du bringst ein Auto nicht auf die erste Saison hin. Okay. Du hast eine zweite Saison. Du probierst ein neues Konzept, funktioniert nicht. Du brichst das nach 5-6 Rennen ab und konzentrierst dich eigentlich ab dem Moment auf die neue Saison. Du bist eine dritte Saison und man muss einfach sagen, Mercedes ist nicht da. Red Bull ist schon lange enteilt. Ferrari ist weit weg von Mercedes. McLaren sehe ich im Moment auch von Mercedes. Was ist bei Mercedes los? Die hatten so ein dominantes Auto und aktuell bringen sie es nicht hin, ihren Fahrern ein einigermaßen gutes Auto zu geben, in dem man um Podestplätze kämpfen kann, auch in einem Rennen, wo nicht komplettes Chaos ausbricht und du irgendwie durch Strategie und Glück und Red Flag irgendwie aufs Podest fährst. Was ist los bei Mercedes? Wo muss man jetzt ansetzen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, um anzusetzen, oder muss man abschreiben und sagen, wir schauen auf 2026?
Das wäre jetzt, ich glaube, für Mercedes schon zwei Saisons in die Zukunft zu schauen, das wäre der falsche Weg. Das ist nicht der Mercedes-Way. Aber ja, was willst du sagen? Nach der Dominanz über all die Jahre von Mercedes haben sich andere Teams, auch Red Bull, bei Mercedes bedient und da die gute Ingenieure zu sich geholt. Dann kamen die neuen Regeln. Und wenn du da mal im Sumpfloch bist, wenn du von Anfang an die falschen Ideen und den falschen Pfad gewählt hast, ist es auch verdammt schwierig, das wieder hinzubiegen. Weil klar, du kannst ein Konzept ändern über ein Jahr, aber die Grundidee von den einzelnen Direktoren, technischen Direktoren, bleibt ja immer dieselbe. Die wissen ja, also ganz auf den Kopf gefallen sind die ja nicht. Vielleicht wollen sie einfach den zu komplizierten Weg, um möglichst viel Zeit aufzuholen zu Red Bull und damit 7 Meilenstiefeln hinterherzukommen.
Ja, aber da musst du jetzt bei Mercedes denken, 22 hat es nicht geklappt, 23 hat es nicht geklappt und nach 24 ist man nicht bereit. Wie gesagt, Mercedes hat im Moment ein großes Problem und ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, Hamilton hat das gewusst und sieht keine Zukunft mit Mercedes und hat deshalb zu Ferrari gewechselt.
Ja, kann sehr, sehr gut sein. Und ich glaube, bei Mercedes, wenn sie wieder an die Spitze wollen, muss da auch der eine oder andere Kopf rollen, scheißegal, wer es ist. Einfach, dass der Silberpfeil wieder ein Pfeil ist und nicht nur so ein geschnitzter Bogen aus dem Wald.
Also für Hamilton und Russell sehr schweres Rennen, zwei sehr schwere Rennen bis jetzt. Auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und dann gehen wir durch 11 Albon, 12 Magnussen, 13 Ocon, 14 Sargent, 15 Tsunoda, 16 Ricciardo und 17 und 18 Bottas und Xu Guan Yu. Ja, nichts speziell, würde ich mal sagen. Oder etwa doch? Da war ja die 20-Sekunden-Strafe gegen Kevin Magnussen. Und mit dieser 20-Sekunden-Strafe wäre Magnussen auf Platz 15 zurückgefallen. Jetzt ist Magnussen als 12. gewertet und das gab bei uns große Diskussionen und hin und her. Und ich habe dann Motorsport Total angeschrieben und habe mich da erkundigt, hey, könnt ihr uns sagen, wieso wird Magnussen als 12. gewertet? Und da gab es eine ganz, ganz spannende Aussage. Der Grund ist, dass er nicht überrundet wurde. Er ist der letzte Fahrer, der nicht überrundet wurde von denen. Also Ocon wurde überrundet, Sargent, Tsunoda, die waren alle überrundet. Und durch das, die überrundet waren, wurde diese 20-Sekunden-Strafe zwar gewertet, aber er konnte nicht überrundet werden durch das und blieb dadurch 12. What the fuck?
Also, ich habe mein ganzes Ingenieurstudium nochmal überdacht, weil ich sage, ja, Mathe ist in dem Fall doch nicht meins. Nein, also wieder mal etwas dazugelernt. Sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage. Aber hey, diese Regel, ob die so sinnvoll ist, sei dahingestellt, weil sonst heißt es einfach Blue Flag ignorieren, dann behalte ich meinen Platz.
Genau, über das habe ich gestern noch mit meiner Freundin diskutiert. Sie hat dasselbe gesagt, aber da gibt es Gott sei Dank eine ganz gute Regel und das ist die sogenannte Black Flag. Wenn du, glaube ich, mehr als dreimal die Blue Flag ignorierst, wirst du disqualifiziert, musst dich aus dem Rennen zurückziehen. Aber ja, ich bin 100% bei dir. Diese Regel ist ja mal richtig strange, weil diese 20-Sekunden-Strafe von Magnussen hat ihn keinen Platz gekostet. Er kam als 12. ins Ziel und blieb 12. obwohl alle Fahrer hinter ihm locker in diesen 20 Sekunden drin waren. Also ganz, ganz strange Sachen. Aber ja, da haben wir einiges Neues dazugelernt, Silvan. Und ich frage dich jetzt mal trotzdem, obwohl ich davon ausgehe, dass wir da nicht zwei Meinungen haben, wer ist dein Driver of the Day in Jeddah?
Pierre Gasly.
100% bei dir. Fehlerfreies Rennen. Der hat alles richtig gemacht.
Nein, also es kann nur einen geben. Das ist Oli Bearman. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen nochmal über ihn. Und ich mache jetzt den Anfang. Und zwar, ey, mit 18 Jahren, Lando ist da gefragt worden, ob er überhaupt schon Intimhaare hat. Auf der Pressekonferenz. Ja, und mit 18 Jahren in Jeddah, eine der schwersten Strecken für mich, schon vom Layout, von der Enge her, so eine reife Leistung, ohne Fehler, Hut ab.
Bin 100% bei dir, Riesenleistung von Oli Bearman, aber man muss ehrlich sagen, das spricht auch aus meiner Sicht für den Ferrari. Wenn du einen 18-jährigen Fahrer, der noch nie ein Formel-1-Rennen gefahren hat, in ein Auto setzt und der so fehlerfrei durchkommt. Punkt 1, Top-Fahrer. Punkt 2, hat Ferrari ein Auto, wo verdammt gut funktioniert? Weil ich bin mir sicher, mit einem Sauber, nehmen wir als Beispiel, einem Alpine, hätte das nicht so ausgesehen. Stimmst du mir dazu?
Definitiv. Ich gehe davon aus, dass der Ferrari so schön ist zum Fahren in diesem Sinne, der gibt dir viel zurück, da musst du nicht mit dem kämpfen, sondern das ist wirklich so, da bist du, glaube ich, schnell im Drive drin, wie du fahren musst.
Der macht, was du willst.
Ja, definitiv. Und Oli Bearman hat ja auch gesagt, er würde sich wünschen, in Australien nochmal ein Steuer zu dürfen, weil es da mehr Überholmöglichkeiten gibt und das glaube ich ihm schon, dass er das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen früher vom Gas ist, ein bisschen weniger Risiko genommen hat, gerade weil die Banden so nahe sind. Ja, was will man sagen? Ich würde es schön finden, wenn Oli Bearman nochmal die Chance auf einer bisschen besseren Strecke bekommt, aber wenn es eins fit ist, dann fährt es eins. Das ist ganz einfach.
Siehst du Oli Bearman nächste Saison in der Formel 1?
Und darauf an, was mit Haas passiert.
Aber ein Cockpit hätte er verdient.
Ja.
Gut. Ich komme mit etwas, einem kleinen Vergleich. 2022, Monza. Da hatte ein gewisser Alex Albon im Williams, war krank und konnte nicht fahren. Er wurde ersetzt durch einen Nick de Vries, der im Quali auf Platz 13 gefahren ist, der im Rennen in einem Williams auf Platz 9 gefahren ist, der seinen Teamkollegen, und das war der Goat, Latifi, dominiert hat. Alle haben gesagt, der muss in die Formel 1 kommen. Er kam in die Formel 1 und ist in seiner ersten Saison sang- und klanglos untergegangen und aus war sein Formel 1 Traum. Wieso ist Oli Bearman jetzt ein anderer und da sagt man, der braucht einen Formel-1-Sitz, das wird ganz anders. Wo siehst du die Differenzen zwischen Oli Bearman und Nick de Vries?
Eine große Differenz ist das Alter, es sind ein bisschen mehr als 10 Jahre. Nick de Vries kam, glaube ich, mit 28 dann in die Formel 1, bekam er die Chance. Nick de Vries hat vorher Formel 2 und Formel E gefahren und wahrscheinlich schon viel zu fest an das Formel E-Auto gewöhnt, was deutlich anders zu fahren ist, was er auch gesagt hat. Hat da diesen Switch nicht so schnell geschafft zum Formel 1-Auto. Andererseits, Nyck de Vries war in Monza eine der Highspeed-Strecken. Williams hatte letztes Jahr einen sehr guten Highspeed, das wissen wir. Und ja, es ist Monza, es ist jetzt nicht so schwer wie ein Jeddah. Da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren darüber.
Aber ein Williams ist auch kein Ferrari.
Ja,
also,
ja, definitiv.
Ich bin sehr gespannt.
Aber das wägt für mich schon ein bisschen gegen Bearman, aber die anderen, vor allem das Alter, das ist wirklich noch ein Rohdiamant, den kannst du noch schleifen. Und wenn Haas bereit ist, ihn aufzunehmen für nächste Saison, dass er da ein bisschen annähern kann, wie ein Leclerc bei Sauber, dann wieso nicht? Und dann hat Ferrari vielleicht mal 2 eher jüngere Fahrer, die wirklich top sind.
Je
nachdem, wie lange Hamilton noch Bock hat.
Wir sind sehr gespannt, wollte gerade sagen, das Cockpit ist im Moment noch besetzt.
Yeah,
aber yeah. Ich bin sehr gespannt. Oli Bearman, ich würde es ihm sehr gönnen mögen, vor allem ich, wo die Formel 2 so verfolgt. Freue mich natürlich immer, wenn dann ein Formel 2-Fahrer auch die Chance bekommt. Aber ja, klar, da gibt es dann auch noch eben Theo Pucher, Felipe Drugovic. Also einfach wird es für Bearman nicht. Und bin dann auch gespannt, wenn er zu Haas kommt, kann er dort liefern. Aber was er natürlich hat, was jetzt zum Beispiel Kimi Antonelli einfach noch nicht hat, auch bei dem Jahrhunderttalent, wird ein riesen Formel-1-Fahrer. Der war noch nicht im Formel-1-Auto und Oli Bearman war drin und hat geliefert. Also von daher gesehen, ganz starke Leistung. Ja, wenn wir schon über die Formel 2 reden, gehe ich gerne auf die Formel 2 ein. Die waren in Saudi-Arabien dabei. Qualifying hat Oli Bearman die Pole geholt. Durfte danach nicht mehr fahren, weil die Regularien ganz klar vorgeben, dass ein Formel-2-Fahrer nicht Formel 1 und Formel 2 fahren darf. 2 Rennen fahren darf. Deshalb war das klar. War, glaube ich, auch besser. Zweiter wurde Kushmaini, der Inder, auch eher ganz einen starken Start. Antonelli auf 6. Gute Leistung und ja, Paul Aron, der ganz groß überzeugt hat in Bahrain auf 10. Eine große Enttäuschung, Zane Maloney, der Doppelsieger von Bahrain, nur auf 16. Aber der hat geliefert, fuhr im Sprint nach vorne auf Platz 4. Also auch da eine Riesenleistung, 11 Plätze gewonnen, durch das Bearman nicht gestartet ist. Gewonnen wurde der Sprint von Dennis Hauger vor Paul Aron und Fittipaldi. Antonelli wurde 6. Im Hauptrennen dann gewinnt Fittipaldi mit einer super Leistung vor Maini und Hauger. Auch da wieder Antonelli auf 6 und Zane Maloney auf 7. Für Paul Aron auf Platz 10 gab es auch noch einen Punkt. Also auch die Formel 2 hat sehr, sehr viel geboten. Im Moment in der WM haben wir Zane Maloney auf 1 vor Fittipaldi, Hauger und Aron. Also viel Spannung drin in der Formel 2. Auch sie sind in Australien wieder dabei. Mein Tipp wieder, wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaltet ein. Renn-Action pur, nicht zu vergleichen mit der Formel 1. Und so sieht man die Stars von morgen und kann sich selber ein bisschen ein Bild machen, wer dann am Schluss die Chance hat, die Formel 1 zu kommen. Oli Bearman in der Formel 2, 0 Punkte. In der Formel 1 hat er seine ersten Punkte geholt. 6 Punkte, ist auf Platz 10. Gehen wir schnell durch. Max Verstappen, WM-Leader vor Checo Perez und Charles Leclerc. Auf 4 Russell vor Piastri und Sainz auf 6. Weiterhin ohne Punkte die beiden Alpine. Das ist schon ein Schock, wenn ich auf die Constructor-WM schaue. Sie sind letzter, noch hinter Racing Bull, hinter den Sauber, hinter Williams mit 0 Punkten. Haas hat sich den wichtigen Punkt geholt und vorne, natürlich vorneweg, Red Bull Racing vor Ferrari, McLaren und Mercedes. Aston auf 5, 13 Punkte Rückstand auf Mercedes. 12 Punkte Vorsprung auf Haas. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen noch zu früh, da groß zu reden über die WM-Stände unsere große Hoffnung sind, weil muss einfach sein, dass Alpin wenigstens auch mit 0 Punkten nicht mehr Letzter ist.
Definitiv, und sonst sollen sie ein fahrendes Baguette machen, ist mir gleich. Hauptsache sie holen Punkte. Weil das jetzt wie ein Trader, das war wirklich üble Kost. Sehr üble Kost. Und ja, wenn man sieht, dass ein Pierre Gasly in der Fahrerwertung 21. ist, muss ich schon sagen, das tut ein bisschen weh. Wenn du mal schaust, wo sie vor 2 Jahren noch standen.
Ja, wirklich so. Also da hoffe ich wirklich auch, dass es vorwärts geht. Gerade für uns zwei wäre das eine coole Sache. Aber ich glaube, da gibt es auch viele Nicht-Alpin-Fans, die ein bisschen denken, hey, wäre gut, wenn da noch ein Teammanager um die Punkte kämpfen würde. Schauen wir noch schnell nach Australien. Was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du an Australien denkst?
Verkehrte Welt. Nein, Spaß. Als erstes in den Sinn kommt mir letztes Jahr Alpin.
Red Flag und dann der üble Crash. Oh, hör auf.
Ja, aber nein, was mir auch in den Sinn kommt, seit die Strecke angepasst wurde, finde ich es viel geiler zum Schauen. Wenn da die Schikane, die rausgenommen wurde. Und was wurde noch verändert?
Die Kurve, die letzte. Was ist das, die viertletzte Kurve, wo es jetzt einen 90-Grad-Knick drin hat?
Ah ja.
Und natürlich drei DRS-Zonen.
Ja, definitiv. Und das tut, glaube ich, dem Sport gut. Und Australien, da hast du viel Platz auf der Seite. Vielleicht sehen wir das ein oder andere Überholmanöver mehr.
Also da bin ich auch sehr gespannt. Es wird ein Rennen für die Formalize-Freaks, für die Hardcore-Fans. Es geht ganz früh los. Rennstart ist, wenn mich nicht alles täuscht, 5 Uhr morgens. Ja, müssen wir dann schauen, ob wir nicht sagen, hey, komm, wir trinken ein paar Cardi Cola mehr und zocken noch eine Runde Mario Kart und schauen dann direkt das Rennen. Ja, wird heavy.
Oder wir können das machen, dass wir am Abend nicht mehr aufs Handy schauen können und am Morgen auch nicht. Und dann stehen wir auf und schalten direkt ein.
Das weißt du, das gibt's bei mir nicht. Formel 1 wird bei mir live geschaut, wenn immer es geht. Also ich werde 100%, wie eigentlich jedes Jahr in Australien, morgens um 5 Uhr vor dem Fernseher sitzen und mir natürlich dieses Rennen reinziehen. Auch ich bin sehr gespannt. Wird ein geiles Rennen, glaube ich. Australien, da es ist immer was los. Es ist eine kurze Strecke und da bin ich dann wieder sehr, sehr auf das Qualifying gespannt. Wir sind fast am Ende. Wir gehen noch kurz das Tippspiel durch. Bene und Silvan holen 2 Punkte. Jules holt 1 Punkt. Und ja, ich habe es angekündigt. Ich habe den absoluten Risikotipp gemacht. Habe natürlich als einziger Verstappen wieder mal nicht auf die 1 getan. Und muss bitter büßen mit 0 Punkten. In der Gesamtwertung haben wir Bene und Silvan, ihr habt 3 Punkte, Juice und ich haben 2 Punkte. Aber natürlich, ja, jetzt ist bei mir sofort wieder fertig mit Risky Tipps, weil das lasse ich mir natürlich nicht bieten, dass ihr da euren Verstappen immer auf 1 votet und ich die ganze Zeit mit anderen Nummern 1 kommen. Ja, die Tipps von Bene und Juice könnten unterschiedlicher nicht sein. Bene tippt Verstappen, Perez, Leclerc. Juice tippt Verstappen, Perez, Leclerc. Silvan, gibt es noch einen anderen Fahrer? Gibt es eine andere Reihenfolge? Wie siehst du das?
Ich habe Sergeant, Tsunoda, Gasly.
Okay, sorry, gesagt ist gesagt, wird so eingetragen.
Nein, ich will jetzt auch wie du letztes Mal, ich sage Verstappen jetzt noch so vielen Rennen ohne Fehler, der macht jetzt einen Fehler. Auch wenn ich ihm in den Reifen schießen muss. Nein, ich sage, Leclerc gewinnt das Rennen vor Verstappen und Sainz.
Leclerc, Verstappen, Sainz. Ja, selber schuld. Du hast es gerade gesehen, es funktioniert nicht, diese Risky Tipps. Ich hoffe für dich, es stimmt. Ich mache
es. Was gibst du mir, wenn es stimmt?
Gar nichts. Mir hätte man auch nichts gegeben, wenn ich recht gehabt habe. Du hast mehr Punkte als wir, auf das musst du gehen. Für mich klar, Verstappen gewinnt vor Perez und dann gehe ich ich glaube, das ist kein Problem, wenn ich das so mache. Sainz, sofern er fährt, wird Sainz Dritter. Falls Oli Bearman ihn ersetzt, dann werde ich Leclerc auf 3 setzen. Dann gehe ich einfach mit den anderen beiden mit. Aber ich glaube, wenn Sainz fahren kann, geht er auf 3.
Also bei mir ist auch, wenn Sainz nicht fährt, dann ist es Bearman auf 3.
Dann gehst du mit Bearman, schreibe ich natürlich so auf. Wir hoffen natürlich, ganz ehrlich, als Racing-Fans, dass Sainz wieder fahren kann und möglichst schnell über den Berg ist. Der ist ein Top-Sportler und hat ja in Bahrain gezeigt, wie stark er ist, konnte Leclerc dort wirklich gut im Schach halten. Silvan, unser Ziel war 45 Minuten, haben wir verfehlt. Wir haben aber gesagt, nicht mehr als eine Stunde 30 und das haben wir auch geschafft. Aber ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin durch. Silvan, hast du noch irgendwas anzufügen?
Nein.
Muss sagen, auch wenn du lange abwesend warst, war extrem cool, wieder mit dir aufzunehmen. Jetzt haben wir eine Pause von 2 Wochen und wir sind zurück nach Australien. Und werden gerade denen, die vielleicht das Rennen nicht schauen können, natürlich Auskunft geben, wie alles gelaufen ist. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Es war ein langer Podcast. Es war viel zu besprechen. Wir hoffen, es ist dann wieder ein bisschen ruhiger mit dem ganzen Red Bull-Gedingsel. Und ich beende den Podcast standardgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und habe die Ehre.
Formula Bro. Rückblick, Ausblick, Diskussionen rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir, Bene.